Unser Thema heute Morgen, Gott und Geld. Nicht das beliebteste Thema, vielleicht irgendwie auch ein seltsames Thema. Wir reden ja ganz offen über viele Themen, vielleicht über Beziehungen, über Stress. Aber wenn es um Geld geht, dann kriegt man doch auch häufiger so den Satz zu hören, über Geld spricht man nicht. Und das Thema, das lassen wir lieber aus oder ähnliches. Also wenn du Sätze hörst, was verdienst du, wird oft so ganz unangenehm abgelenkt. Oder wie viel spendest du, dann kann es vielleicht noch unangenehmer werden. Und bei der Frage, wofür gibst du dein Geld aus, dann sagt man, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu persönlich. Und das ist im gewissen Rahmen auch okay so. Aber vielleicht eine herausfordernde Frage an dich heute Morgen. Wenn jemand deinen Kontoauszug sehen würde, was würde er da über deinen Glauben lernen? Nicht über das, was du sagst, sondern über das, was da vielleicht abgebildet ist. Unser Umgang mit Geld ist nicht nebensächlich, auch in unserem Glauben, sondern kann auch ein Ausdruck unseres Glaubens sein. Geld hat eine unglaubliche Macht. Das müssen wir niemandem erzählen, wir müssen nur in die Welt schauen und merken, wie viele Konflikte sich dann doch nur um Öl, um irgendwelche Abbaurechte oder sonst irgendetwas drehen. Jesus hat tatsächlich auch häufiger über Geld gesprochen. Nicht, weil er es so dringend brauchen würde, sondern weil Geld etwas mit unseren Herzen zu tun hat. Und genau auch da setzt Paulus ein im Korintherbrief, in dem wir gerade unterwegs sind, nicht beim Geld, sondern eigentlich bei den Herzen. Und noch eine kleine Vorbemerkung vielleicht. Geld ist und bleibt ein sehr sensibles Thema. Ich möchte heute niemanden unter Druck setzen, ein schlechtes Gewissen machen oder sonst irgendwie jemanden zwingen oder manipulieren. Es gibt auch Nöte, Lebenslagen, die kaum oder keinen Spielraum lassen, finanziell vielleicht auch großzügig zu sein. Aber unsere Predigt und die Beschäftigung mit dem Korintherbrief jetzt hier soll uns helfen, einfach uns tiefer mit Gottes Wort zu beschäftigen, zu verstehen, wer Gott ist und ihn mehr kennenzulernen, was er möchte, wie er ist. Das Ziel ist von seinem Wort immer, dass wir ihn mehr lieben. Und ich persönlich als Pastor hier in dieser Gemeinde, ich versuche so weit wie möglich ist, nichts zu wissen über irgendwelche Spenden, die irgendjemand tätigt, in welcher Höhe auch immer. Also niemand wird von mir einen Anruf bekommen, weil er jetzt irgendwie 10.000 Euro der Gemeinde überwiesen hat. Und niemand wird von mir einen Anruf kriegen, wo ich Danke sage für 5 Euro, der er gegeben hat. Also ich möchte mich da wirklich frei halten. Das soll nicht der Maßstab sein, was vor Menschenaugen ist. Sondern ich glaube, dieses Thema ist einfach auch ein sehr persönliches Thema, was zwischen dir und Gott eine Rolle spielen darf. Wenn wir in diesen Text schauen, im 2. Korintherbrief, die Kapitel 8 und 9, die gehen ja so über dieses Thema Geld und über Spendensammlungen, die auch in der damaligen Zeit schon passiert sind, um andere Gemeinden und andere Christen zu unterstützen. Und Paulus bringt in dieses ganze Thema, ja, eigentlich gleich von Anfang an und immer wieder Gottes Perspektive auf das Thema Besitz und Reichtum und Geld hinein, indem er sagt, ganz ehrlich, du bist schon reich. Stell dir vor, du wärst ein Bauer, ein Landwirt und du bekommst einen Sack voll Saatgut überreicht. Hochwertig, kostbar und du denkst dir, oh, das ist so kostbar, das packe ich bei mir zu Hause in den Tresor. Du lagerst es sicher ein, ab und zu holst du es raus und schaust dir das an. Oh, was für ein tolles Saatgut. Und ein Jahr später, ja, hast du immer vielleicht noch deinen Sack, wenn er hoffentlich nicht vergammelt ist, aber du hast keine Ernte. Weil Saatgut, was man irgendwie festhält, seinen Zweck verfehlt. Und Paulus sagt hier im 2. Korintherbrief, in den beiden Kapiteln, Gott hat uns Ressourcen zur Verfügung gestellt, aber sie sind nicht persönlicher Besitz, sondern er spannt uns eine ganz spannende Perspektive, gibt uns eine ganz spannende Perspektive darauf, sondern er sagt, das Geld und der Besitz, den wir zur Verfügung gestellt bekommen, das ist Saatgut für Gott und für sein Reich. Und dann kommen wir wieder zu dieser ganz unbequemen persönlichen Frage. Behandle ich mein Geld wie meinen persönlichen Besitz, der vielleicht vermehrt und angehäuft werden muss? Oder verwende ich ihn auch im Sinne von Saatgut? Paulus startet hier in den ganzen Texten ja eigentlich eben nicht immer damit, dass er zuerst sagt, so Leute, wir müssen jetzt hier Spenden zusammensammeln, sondern er berichtet zunächst einfach von dem, wie zum Beispiel Spenden zum Segen geworden sind, von dem erlebten Segen. Und wirklich einer der zentralen Verse zum Thema Geld von Paulus, den wir hier lesen können, den finden wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Er, der reich war, Jesus, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das erinnert den einen oder anderen vielleicht an den Philipperbrief, wo im 2. Kapitel wir den sogenannten Christushymnus finden. Und dort ist auch eine Beschreibung von dem, ja, was Jesus getan hat. Und da gibt es so einen prägnanten Satz, in der Luther-Übersetzung heißt es, und Jesus hielt es nicht wie ein Raub gleich fest, wie Gott zu sein. Er hielt nicht daran fest, es war ihm nicht das Oberste, daran festzuhalten, dass er in der Position Gottes selbst war. Sondern er erniedrigte sich selbst, gab sich selbst hin und wurde klein und unbedeutend und ist zu uns gekommen als ein kleines Baby und gab sogar sein Leben für uns. Jesus hatte alles und gab alles auf. Er wurde arm, er wurde ein Mensch, er ging ans Kreuz und er starb sogar für uns, damit wir reich wären. Reich damit, dass uns vergeben wird. Reich damit, dass wir Beziehung zum lebendigen Vater, zum großen Gott haben können. Dass wir sogar ein ewiges Leben verheißen bekommen haben und dass wir Gottes Söhne und Töchter sein dürfen. Jesus ist arm geworden, damit wir reich werden können. Das ist der eigentliche Reichtum, so wie es in der himmlischen Welt definiert ist. So wird wahrer Reichtum in Gottes Ökonomie, in seinem Wirtschaftssystem, was ganz anders ist als das, was wir hier auf dieser Welt haben, definiert. Wir leben häufig in einer Welt, die ständig sagt, du hast nicht genug. Du brauchst noch das Produkt. Mein Lieblingsbeispiel ist hier mal diese Ex-Werbung für Ex-Deo und Duschgel für Männer. Und dann wird einmal immer gezeigt, wenn man dieses Deo verwendet, was für ein toller Mann doch ist und wie tolle Wirkung man dann auf Frauen hat. Du brauchst mehr dies, du brauchst mehr das. Andere haben mehr als du. Was macht das mit uns, wenn wir allein von der Werbung tagtäglich, sage ich mal, immer wieder mit diesen Gedanken bombardiert werden? Vielleicht fühlen wir uns ganz plötzlich zu arm zum Geben. Oder zu knapp versorgt mit dem, was wir haben. Zu unsicher. Wie fühlst du dich denn, wenn du mal so in dich hineinhorchst in deinem Alltag? Fühlst du dich versorgt, vielleicht sogar reich beschenkt oder doch eher knapp bemessen unterwegs? Und woran messe ich, woran könnt ihr euren Reichtum messen? Was habe ich vielleicht bekommen, was ich mir nicht selbst gegeben habe? Ein Gedanke zum Beispiel ist, ich habe geerbt. Was für ein krasses Privileg. Ich habe einfach Geld geschenkt bekommen, wofür ich nicht gearbeitet habe, was ich mir nicht verdient habe. Ich habe einfach Geld geerbt. Wow, was für ein Geschenk und Privileg. Paulus definiert hier Großzügigkeit anders. Er sagt, großzügig zu sein und auch von dem, was wir empfangen haben, damit umzugehen, bedeutet nicht, dass wir moralisch toll sind, eine moralische Leistung erbringen, sondern eigentlich ist das nur eine Reaktion auf die Gnade und den Reichtum, den wir empfangen haben durch Jesus Christus. Großzügigkeit beginnt nicht im Portemonnaie oder auf dem Bankkonto, sondern in der Erkenntnis, ich bin reich beschenkt von Gott. Und dieses Besitztum, Ressourcen, die wir zur Verfügung gestellt haben von Gott, was auch materielle Dinge sind und Geld ist, das ist Saatgut. 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Abvers 6. Dort schreibt Paulus: Denkt daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Also Paulus benutzt hier ein Bild, was jeder verstehen kann. Wer sparsam sät, erntet sparsam, und wer großzügig sät, der erntet auch großzügig. Was könnte das bedeuten? Das bedeutet, dass das Geld, was ich bekommen habe, nicht nur für den Konsum da ist und nicht nur für die Absicherung, die immer größer und mehr wird, sondern dass das Geld da ist, um Gottes Reich zu bauen, um Saatgut für Gottes Wirken mit zu sein. Nicht, weil Gott es brauchen würde, aber weil er es mit verwenden möchte und weil er durch unser Herz uns erreichen möchte und andere Menschen auch. Wir denken oft, wie viel kann ich denn behalten? Wie viel bleibt über? Und Paulus fragt sich und stellt uns die Frage und gibt uns die Frage vielleicht mit: Wo kann ich mit dem, was ich habe, säen? Wo kann ich weiter fließend sein? Wo kann ich säen und Wachstum erleben, was Gott schenkt? Jeder Bauer vielleicht und vielleicht auch Menschen, die versiert im Umgang mit Geld sind, kennt dieses Dilemma. Esse ich mein Saatgut, daraus kann man ja auch Brot machen, oder sähe ich? Wenn ich es esse, habe ich kurzzeitige Sicherheit, aber langfristig nichts. Und wenn ich es sähe, gibt es vielleicht ein Risiko, aber es ist auch ein Investment in die Zukunft. Und auch da vielleicht die Frage: Wie viel Sicherheit brauche ich? Wie viel Geld brauche ich auf der hohen Kante, damit ich mich sicher fühle? Welche Versicherung schließe ich noch extra ab? Die Versicherung, dass meine Versicherung im Sicherheitsfall auch noch greift. Reicht es dir, wenn 10.000 Euro auf deinem Bankkonto liegen? Reicht es dir, wenn 100 Euro als Sicherheit da liegen? Oder sagst du, boah, unter einer Million geht gar nichts, das brauche ich halt. Wenn mal was passiert, wenn ich mir zur Not mal ein Haus kaufen muss oder ein Auto oder zwei. Und wo ist unsere Grenze der Sicherheit? Und wo ist Spielraum da, dass ich bewusst in Gottes Reich investieren kann? Welche Äcker gibt es denn, wo ich investieren kann in meinem Leben? Ganz klar, ein Auftrag ist halt auch Familie. Auch die Familie darf leben. Man muss nicht nur Trockenbrot essen. Wir finden im Alten Testament auch das Prinzip vom Zehnten, dass man den zehnten Teil geben kann. Ja, einfach als Beispiel von dem, als ein Punkt, ein Vorschlag vielleicht, zu sagen: Ey, alles, was ich habe, kommt von Gott und den zehnten Teil gebe ich weiter. Aber Gott sagte auch: Wir dürfen Leben trotz allem genießen. Also welche Äcker gibt es, wo ich investiere? In meine Familie, in Gemeinde, in Menschen in Not, vielleicht in Mission, in Reich Gottes hinein. Vielleicht gilt hier ein Spruch: Was ich festhalte, bleibt klein. Aber was ich aussehe in Gottes Reich, das kann wachsen. Hier ist dran gedacht, wenn der Bauer es segenreich sät, dass er auch überproportional segensreich ernten wird. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Prinzip im Gottesreich, dass wenn wir das, was wir säen, nicht unbedingt im selben Verhältnis als Ergebnis wieder hinausbekommen, sondern wenn wir es wirklich in Gottes Reich investieren, dass Gott es vervielfältigt. Gott lässt sich nichts schenken. Er sagt zum Beispiel, es gibt ganz berühmte Aussagen: Der Ochse, der da drischt, soll das nicht das Maul verbunden werden. Oder wenn man in Gottes Reich investiert, dann glaube ich, dass Gott sich nichts schenken lässt. Aber dass die Belohnung vielleicht nicht unbedingt immer im materiellen Sinne als Antwort von Gott zurückfließt, sondern eher an anderer Stelle als geistlicher Segen im Leben erfahrbar ist. Aber ich glaube, das ist wirklich ein göttliches Prinzip, was wir mehrfach, ja, was sich irgendwie erwiesen hat, was ich aus eigener Erfahrung auch so erlebt habe. Hier geht es ja wirklich ganz konkret um das Thema Geld. Und das soll auch das Hauptthema sein, aber vielleicht sitzt hier der eine oder andere, der sagt, Geld ist jetzt vielleicht gar nicht das Thema. Wenn wir von Gottes Ressourcen sprechen oder von Wertdingen, die heutzutage auch von großem Wert sind, dann glaube ich, ist dieses Prinzip nicht nur auf Geld beschränkt, sondern auch andere Ressourcen, wie vielleicht die Zeit, die kostbar ist, Aufmerksamkeit, Dienst an jemand anderem. Also wenn nicht Geld vielleicht sogar dein Hauptpunkt ist, dann können wir dieses Prinzip, glaube ich, auch an anderer Stelle erweitert sehen, ja, auf andere Ressourcen, die uns heutzutage kostbar und teuer sind. Aber bei allem dem fordert uns Gott heraus. Und er sagt, bei all diesen Fragen mit Geld, mit unseren Ressourcen, wie wir damit umgehen, es geht um unser Herz. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Paulus wird hier für seine Verhältnisse, wie ich finde, überraschend feinfühlig. Er manipuliert nicht, er baut keinen Druck auf, er droht nicht. Und ich glaube, dadurch wird auch klar, es geht ihm nicht um das Geld, sondern es geht ihm wirklich um das Herz der Menschen. Er möchte keine Spendenaufrufe, die die Leute unter Druck setzen oder die ein schlechtes Gewissen machen. Eigentlich müsstest du doch. Es geht um eine innere Veränderung statt eine äußerliche Verpflichtung. Paulus möchte, dass wir unser Denken anpassen und nicht nur unser äußerliches Verhalten. Hier steht, Gott möchte nicht, dass wir irgendwie gezwungenermaßen oder um vor Menschen gut dazustehen, vielleicht Geld spenden oder Geld geben, großzügig sind, sondern er möchte, dass wenn wir das tun, dass wir fröhlich dabei sind. Und ich glaube, diese Fröhlichkeit oder eine Freude bei dem, dass man Geld weggibt, kann nur verstehen, wenn wir wieder zu dem Anfang zurückgehen und ja, wenn wir eigentlich verstanden haben, ich verliere nichts, weil ich bin reich beschenkt. Und indem ich weitergebe, darf ich teilhaben an Gottes Großzügigkeit und darf das weitergeben und weiterleben und in Gottes Auftrag sozusagen unterwegs sein. Weißt du, wann du das letzte Mal fröhlich oder mit Freude etwas investiert oder gegeben hast? Ich frage jetzt nicht nach, wie war es vorhin, als hier so die Körbe so. Ich habe zu Julia heute Morgen aus Spaß gesagt, wir könnten ja die Kollekte mal am Ende der Predigt machen, mal gucken, ob das einen Unterschied macht. Haben wir natürlich nicht gemacht. Ja, wenn jemand aufstehen möchte und dann nochmal sammeln möchte, nein, alles gut. Machen wir heute demonstrativ nicht. Die Frage ist, wie sieht es in unserem Herzen aus? Gebe ich aus Pflicht, weil ich mich gedrängt fühle? Oder tue ich es aus einem Bewusstsein heraus, ich bin von Gott reich beschenkt und ich darf aus Liebe zu Gott und zu meinen Mitmenschen weitergeben? Eine sehr entlarvende Frage ist, was würdest du vielleicht wirklich geben oder überweisen, wenn niemand es sieht? Wenn du wirklich ganz allein in deinem Kämmerchen wärst, macht das einen Unterschied, ob du hier jetzt sitzt oder ob du alleine zu Hause bist? Ich glaube, hier ganz klar sagt dieser Vers, Gott braucht nicht dein Geld, er will dein Herz und er möchte, dass du ihm vertraust. Und er hat auch versprochen, du hast genug. Wir gehen weiter im Text ab Vers 8. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. In der Schrift heißt es ja von dem, der in Ehrfurcht vor Gott lebt, er teilt mit vollen Händen aus und beschenkt die Bedürftigen. Das Gute, das er tut, hat für immer Bestand. Derselbe Gott, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat zum Aussehen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott danken. Paulus geht hier auf eine ganz spannende Frage oder auf eine ganz spannende Angst auch ein. Was passiert denn, wenn ich zu viel Geld weggebe und vielleicht wirklich in die Lage komme, dass ich zu wenig habe? Und Paulus sagt, Gott kann euch so reich beschenken, dass ihr immer genug habt zum Leben und zum Geben. Und Achtung, hier ist kein Wohlstandsevangelium gemeint. Paulus sagt nicht, gib viel und werde reich, sondern Gott sorgt dafür, dass du genug hast. Das ist die Verheißung. Es gibt gerade in Amerika einige Kirchen, die sagen, dass wenn du nur christlich genug lebst, ein treuer, frommer Christ bist, der nicht sündigt, der ganz viel Geld gibt in die Mission, in die Gemeinde, dann wirst du auch selber finanziell gesegnet sein und Gesundheit und Reichtum erleben. Und das machen sie teilweise an dieser Bibelstelle fest. Aber ich glaube, das ist nicht das, wovon hier die Rede ist. Der Umkehrschluss dessen wäre nämlich, wenn es dir nicht gut geht, bedeutet es, in dir ist noch Sünde. Oder du lebst nicht fromm genug und deshalb geht es dir ja so schlecht. Und das ist definitiv kein geistliches, göttliches Prinzip. Ein Problem, was wir in unserer westlichen Welt hier haben, ist oft, dass wir nicht zu wenig haben, sondern dass unser Was ist genug immer weiter nach oben rutscht. Vielleicht ist manchmal nicht unser Einkommen zu klein, sondern unsere Definition von genug zu groß. Was ist denn für mich wirklich genug? Kann ich so leben, dass noch Raum da ist, um zu geben? Vielleicht auch mal die Frage, wo könnte ich bewusst einfacher leben, um Geld zu haben, es bewusst in Gottes Reich zu geben? Und Paulus schreibt weiter und sagt, dass die Großzügigkeit mehr verändert, als wir manchmal denken und macht uns Mut. Er schreibt, ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, die Spende trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern er bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid. Und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Christus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihnen und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichem Maß über euch ausgeschüttet hat. Paulus führt hier nochmal vor Augen, welche Wirkung ein großzügiges Geben hat. Am Beispiel der Kollekte für die Gemeinde in Jerusalem. Er sagt, eure Spende lindert echte Not. Menschen werden ganz konkret versorgt. In Jerusalem waren die zuallererst verfolgt, die Christen. Da war wirklich Notlage und die Christen waren sehr arm. Und Korinth war eine Stadt voller wohlhabender Leute, viel Geld, eine Handelsstadt, eine riesengroße Stadt. Und es war echt cool, dass die Korinther sagen, wir geben den Armen und Verfolgten in Jerusalem und es lindert Not, es macht einen Unterschied. Dieses Geben, dieses großzügige Geben, das bringt dazu, es bringt Menschen dazu, Gott zu danken. Nicht, dass die Menschen jetzt so hoch gelobt wurden und so viel, oder im Übermaße einen Dank bekamen, sondern es hat dazu geführt, dass Gott mehr geehrt wird und gelobt wird. Und auch das ist wirklich so ein Punkt, der voll gegen die damalige Kultur war und eigentlich revolutionär war. Denn damals haben Reiche oft großzügig gegeben, um eben Bekanntheit zu bekommen, um eben geehrt zu werden. Und Paulus durchbricht auch das, wie es damals in der Kultur war und sagt, das Geben ist nicht dazu da, dass ihr besser dasteht oder euer Ansehen steigt, sondern dass Gott dadurch geehrt wird. Ein wirklich revolutionärer Gedanke. In der damaligen Zeit hat diese Spende noch mehr geschafft. Es war ein richtiger Brückenbauer und er hat zu Einheit geführt. Das großzügige Geben der Korinther hat dazu geführt, dass die Juden in Jerusalem gesegnet wurden. Und das war besonders, in Jerusalem waren die Juden und die Korinther, das waren Heidenchristen. Die hatten keine jüdische Vorbildung, das waren Leute aus einem anderen Volk. Und es hat Einheit geschaffen, dass sogar die Heidenchristen die Judenchristen gesegnet haben und sie auch dadurch zu einer Einheit zusammengewachsen sind. Die Einheit von Kirche trotz Unterschiedlichkeit wurde ganz praktisch sichtbar und spürbar dadurch, dass die Korinther großzügig gegeben haben. Und eine großzügige Spende wird hier ein Mittel zur Versöhnung. Und ein vierter Punkt, den Paulus hier anführt, es macht den Glauben sichtbar. Wenn ich gebe, zeige ich, ich glaube diesem Evangelium. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass das, was Jesus für mich getan hat, so reich war und so übergroß, dass ich so beschenkt bin, dass ich weitergeben kann. Und ja, auch ist Geben ein Zeichen von Gehorsam. Paulus sagt, wenn wir großzügig geben, dann sind wir Teil von Gottes Wirken. Dann sind wir Teil von Gottes Ehre. Dann können wir ganz praktisch Gottes Reich praktisch mitbauen. Gott lässt uns teilhaben. Nicht, weil er darauf angewiesen ist, auf unsere Finanzen und Ressourcen, aber weil er uns teilhaben lässt an seinem großen Wirken. Wo könnte in meinem Geben, in meiner Großzügigkeit mein Glaube sichtbar werden? Oder wen könnte ich vielleicht gezielt mit meiner Großzügigkeit segnen? Und Paulus kommt nach diesem Abschnitt wieder zu einem Punkt zurück, in dem er sagt, Gott ist doch der größte Geber. Er endet nicht damit und sagt, Leute, ich habe euch das alles vor Augen geführt, deswegen komm, jetzt greift noch mal tief in die Taschen, sondern er schließt damit und sagt, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Paulus schaut zurück auf Jesus. Er ist total sensibel, ich fasse es nicht, Paulus als sensibel. Es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm um unser Herz. Paulus hebt den Blick wieder zurück zu Jesus. Alles, worüber wir reden, über Großzügigkeit, über Geben, über Finanzen, über Vertrauen, beginnt damit, Gott hat zuerst investiert. Gott hat zuerst gegeben. Gott hat sich selbst hingegeben. Und die entscheidende Frage ist vielleicht nicht, wie viel kann ich mir leisten zu geben, sondern vielleicht, wie Paulus das hier ganz sensibel formuliert, eher, wie sehr hat der Reichtum, den ich von Gott empfange, Gottes Großzügigkeit, mein Herz verändert? Okay, sehr spannende Herausforderung. Also wirklich, wenn du merkst, das Thema Geld, das ist für dich ein Thema und du möchtest dich damit auseinandersetzen, lies gerne nochmal 2. Korinther, die Kapitel 8 und 9, vertief das gerne. Oder vielleicht auch, um es praktisch werden zu lassen, schau mal, was auch aus dem Alten Testament, dieses Prinzip des Zehnten, was da hindurchkommt, welche Bibelstellen es dazu gibt, kann ich auch sehr gerne unterstützen. Es lohnt sich. Es gibt ja Menschen, die lieben Zahlen und die sagen, ja, was heißt denn jetzt großzügig zu geben? Und da wäre zum Beispiel ein biblischer Tipp, den zehnten Teil zu geben. 10% von dem, was ich habe, weiterzugeben in dem Bewusstsein, alles, was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Ich bin reich beschenkt durch Jesus und deswegen kann ich großzügig weitergeben. Und nochmal, großzügig zu sein bedeutet nicht, dass du dir nichts gönnen darfst und auch nicht, dass man nicht auch das Leben genießen darfst und du dich von Hunger, dass du hungern musst und dich von Wasser und Brot ernähren musst. Aber ein paar Fragen, ein paar praktische Tipps vielleicht für dich zum tiefer Nachdenken für die kommende Woche. Sehe bewusst. Was wäre vielleicht ein konkreter, bewusster Akt der Großzügigkeit, den du daheim in deinem Kämmerlein alleine, ohne gesehen zu werden von anderen, tun kannst? Wo kannst du eine andere Person gezielt segnen mit deinen Ressourcen? Und das kann ja auch über, ja, vielleicht über Geld hinaus, mit Zeit, mit Aufmerksamkeit oder einem netten Geschenk der Anerkennung und Wertschätzung sein. Oder vielleicht wäre eine Frage für dich, wo kann ich bewusst vielleicht auf eine Sache verzichten, um stattdessen zu geben? Statt dem neuen Thermomix zu kaufen, das 6er-Modell ist auch noch okay, zu sagen, okay, den Teil spende ich. Oder das neue MacBook Neo, was gerade erschienen ist, echt toll, aber mein MacBook ist doch gerade noch neu, muss das wirklich sein? Okay, Spaß beiseite. Aber vielleicht auch noch als Reflexionsfragen für dich persönlich auch mit Gott zu besprechen. Wie sehr hat Gottes Großzügigkeit mein Herz verändert? Was ist für mich genug? Lebe ich so, dass ich Raum habe, um zu geben? Gebe ich aus Pflicht oder aus Liebe? Und was würde ich geben, wenn wirklich niemand es mitbekommt? Und wenn ihr eine Sache von heute Morgen mitnehmt, dann nimm das mit. Wir geben nicht, um reich zu werden, sondern wir können geben, weil wir reich gemacht wurden von dem, was Jesus getan hat und was er uns schenkt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass es dir um unser Herz geht, dass du unsere Herzen erreichen möchtest und zuallererst, dass wir erkennen dürfen, was du uns alles geschenkt hast, Herr. Wie reich wir beschenkt sind mit dem, was du getan hast am Kreuz. Durch vielleicht immaterielle Dinge wie Vergebung, neue Identität als dein Kind, Beziehung zum Vater, neues Leben. Danke, dass du uns versorgst, dass wir die Verheißung haben, dass du uns segnest, wenn wir großzügig weitergeben und weiterlieben, so wie du uns übergroßzügig gesegnet und geliebt hast, Herr. Jesus, und ich möchte dich so bitten, dass du heute Morgen hier ganz persönlich zu jedem Einzelnen sprichst, dass du in unseren Herzen bist, dass alles, alle Themen, mit denen wir uns beschäftigen, wo wir in deinem Wort lesen, dass es dazu dient, dass wir dich mehr kennen und mehr lieben können, Jesus. Wirke du in uns, Herr. Auf dich kommt es an. Jesus, wir schauen auf dich. Wir ehren dich. Wir lieben dich. Amen.